Gut, dann wollen wir heute Abend weiterfahren. Ich werde noch ein paar einleitende Worte sagen und dann werde ich gerne auch noch bei meinem persönlichen Zeugnis aus meinem Leben zu diesem Thema der Prioritäten, der Verantwortung als Mann noch weiterfahren. Wir behandeln ja Bibelstellen, die sozusagen Eckpfeiler darstellen für die richtigen Prioritäten in unserem Leben als Jünger Jesu. Und es ist klar, dass diese Grundsätze, diese Bibelstellen natürlich für uns als Brüder und als Schwestern genau gleich gelten. Wir haben den ersten Eckpfeiler betrachtet, Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst oder vor allem anderen nach dem Reich Gottes. Wir haben gesehen, dass das Gleiche bedeutet vom Inhalt her wie nach dem Willen Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Auch diese Formulierung ist eine Wiederholung der ersten Bedeutung. Nach dem, was vor Gott richtig ist, so wird euch alles andere hinzugefügt. Gott hat sich nicht gescheut, eine solche Verpflichtung einzugehen, eine solche Verheißung zu geben, dass er uns sagt, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Nur dieses eine soll uns wichtig sein, soll unser ganzes Leben bestimmen. Nur diesem sollen wir unsere ganze Kraft widmen, nämlich den Willen Gottes auszuführen, das zu tun, was vor ihm richtig ist. Und darin haben wir dann auch diese göttliche Garantie gesehen, dass wer schon nur nach diesem Eckpfeil lebt, die auch die Garantie hat, dass er nicht in einem Burnout, in einem überlastungsbedingten Nervenzusammenbruch enden muss. Auch wenn unser Herr uns in ganz strenge, enge Verhältnisse führt, in große Herausforderungen, aber er hat gesagt, für alles andere werde er sorgen. Da dürfen wir uns mit aller Sicherheit darauf verlassen. Dann haben wir den zweiten Eckpfeiler betrachtet, die Stelle 1. Korinther 6, 19 bis 20, wo steht, wisst ihr nicht oder versteht ihr nicht, dass euer Leib Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selber gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Der erste Pfeiler also, trachtet vor allem anderen nach Gottes Willen. Und der zweite Pfeiler, seid euch bewusst, ihr gehört nicht euch selber. Wir könnten auch fragen, wisst ihr nicht, dass Gott alles bestimmen, führen, arrangieren will für euch? Habt ihr nicht verstanden, dass ihr gar nicht mehr selber bestimmen sollt? Dass ihr gar kein Recht dazu habt? Weil ihr, das heißt euer Leib, eure Seele, euer Geist, ihm gehören. Wir haben dann gesehen, wie in der Realität oft oder so schnell diese Doppelspurigkeit in unserem Leben auftritt. Wir wollen in erster Linie nach Gottes Reich trachten. Wir wollen es umsetzen, dass wir Gott gehören und nicht mehr uns selber. Und doch In der Realität ist es oft so, dass wir dann doch unsere eigenen Wünsche sehr wichtig nehmen, unsere eigenen Pläne plötzlich einfach so wieder verfolgen oder Erfüllung suchen in irdischer Herrlichkeit. Und dass es genau diese Doppelspurigkeit ist, das ist der eigentliche Grund, warum bei Gläubigen, vor allem bei gläubigen Männern, es zu einem geistlichen Burnout kommt. Zu einem Zerbruch, der so nicht sein müsste. Weil das früher oder später gibt es einen Zerriss. Das kann ich sehr bezeugen aus meinem persönlichen Leben. Jetzt müssen wir uns über eine Wichtigkeit klar sein. Die richtigen Prioritäten zu setzen in unserem Leben, die richtigen Prioritäten auszuleben, kommt wie? Wie kommt das in unserem Leben, dass wir das tun? Es kommt durch das richtige Denken. Nämlich durch biblisches Denken. Auch als Gläubige, vielleicht sogar als langjährige Gläubige, denken wir nicht automatisch biblisch. Sondern es ist oft ein Gemisch aus Anteilen von biblischem Denken, von weltförmigem, das heißt dieser Welt entsprechenden Denken und von egoistisch fleischlichem Denken. Das formuliert Apostel Paulus auch gegenüber den Korinthern. Das wollen wir kurz aufschlagen. 1. Korinther 2. 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 15. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen. Den Geist der Welt haben wir automatisch. Der ist in uns drin, seit unserer Geburt. Aber als wir wiedergeboren wurden, meint Paulus hier, da haben wir einen anderen Geist empfangen. Und zwar nicht den Geist der Welt, nicht den weltlichen Geist, sondern den Geist, der aus Gott ist. Schon nur diese Tatsache übersteigt unseren Verstand, dass Gott uns seinen Geist gibt, seinen eigenen Geist. So, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Der Heilige Geist befähigt uns zu reflektieren, sein Wort aufzunehmen und uns zu bewusst zu machen, was uns von Gott geschenkt ist. Das ist das, was Paulus meint, wenn er den Geschwistern schreibt und ihnen wünscht, dass sie wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Immer besser Gott erkennen, was er uns geschenkt hat. Und davon reden wir auch, nämlich von dem Göttlichen, von dem Geist Gottes, von dem, was Gott uns geschenkt hat. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch, könnten auch sagen, der fleischliche Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Damit ist gemeint, der Geist Gottes in ihm, es gibt keine höhere Instanz. Es gibt keine höhere Instanz, die den Geist Gottes in dir und in mir korrigieren muss. Er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Ist das nicht herrlich? Mit Sinn, Neuja, ist auch unser Denken gemeint. Wir aber haben das Denken des Christus zur Verfügung. Ob wir es nutzen, wie viel wir es wirklich brauchen und haben und wachsen lassen in uns, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich, als Wiedergeborene, haben wir den Sinn des Christus, das Denken des Christus. Und dann fährt er ja weiter im Kapitel 3 und muss den Korinthern schreiben, ich kann nicht wirklich aus zu geistlichen Menschen zu euch sprechen. Ihr seid zwar wiedergeboren, aber noch so fleischlich in eurem Denken. Dieses Gemisch eben. Anteile von biblischem, geistlichem Denken, aber auch von weltförmig, von geistig, egoistisch, fleischlichem Denken. Und jetzt müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Gedanken, die entstehen nicht einfach in unserem Hirn, in unserem Zerebrum, durch elektrophysiologische Entladungen und so weiter. Nein, unsere Gedanken, die kommen woher? Aus unserem Innersten. Wir haben vermehrt in letzter Zeit von unserem Innern geredet. Aus unserem Herzen, mit anderen Worten. Unsere Gedanken kommen aus unserem Herzen. Wenn jetzt jemand gläubig wird, was prägt nun sein oder ihr Denken? Oder anders gefragt, was wirkt ein auf unser Denken, um es zu verändern, dieses Denken? Weil wir nicht mehr nach dem Denken der Welt leben wollen, sondern weil wir das Denken Christi haben wollen. Was wirkt jetzt ein auf unser Denken, um es zu verändern und gottgemäß ablaufen zu lassen? Was meint ihr? Was wirkt ein auf unser Denken? Was verändert das Denken eines gläubigen Menschen? Was so dringend nötig ist, dass unser Denken verändert wird?
Was? Es ist sein Wort, denke ich, und die Leitung durch den Heiligen Geist.
Genau das. Das Wort Gottes wirkt ein auf unser Denken. Die Lehre, Doctrine im Englischen, das wirkt ein auf unser Denken. Aber wie Raphael richtig sagt, es braucht den Heiligen Geist, dass es zur Entfaltung der Wirkung des Wortes Gottes in uns kommt. Der Heilige Geist ist uns einfach so in Überfluss gegeben. Aber für das Wort Gottes, dass das wirklich auf uns einwirken kann, da sind wir selber verantwortlich. Ich lese kurz zwei, drei Stellen aus dem Johannesevangelium. Johannes 8. Vers 31 und 32, so eine wichtige Stelle, auch in Bezug auf die Veränderung unseres Denkens. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. wenn ihr in meinem Wort bleibt, in meiner Lehre, in meinen Geboten, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und diese Wahrheit wird euch freimachen, wird euer Denken, euer Inneres freimachen und erneuern und uns zu einem Denken, wie Christus es tut, führen. Eine wunderbare Verheißung. Johannes 15, ich denke, wir lassen die Stelle aus und gehen noch zu Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Kolosser 2, Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Da haben wir die Lehre, die Doktrin, das Wort Gottes. So wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Diese Lehre, der wir uns aussetzen durch das Wort und die Lehre des Wortes Gottes, diese wird uns festigen, uns aufbauen, unser Denken verändern, so dass wir in Christus wachsen dürfen und zu der vollkommenen Mannesgröße kommen dürfen. Durch ein verändertes Denken, durch die Lehre, durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unabdingbar in unserem Leben. Wenn wir wirklich dem Herrn nachfolgen wollen, wenn wir geistlich wachsen wollen, es ist unabdingbar. Das heißt, wir sollten uns so viel wie möglich der biblischen Lehre, dem Wort Gottes, aussetzen. Wie wichtig eben ist da, dass sich Aneignen von guten Gewohnheiten im täglichen Lesen des Wortes. Aktiv das Wort Gottes lesen. Ein Christ, der ganz jung ist im Glauben, wird am Anfang vorwiegend, man könnte sagen, auf eine Art passiv das Wort Gottes lesen. Er wird sich bemühen, möglichst regelmäßig ein gewisses Umfang an Wort zu lesen. Er wird seinen Plan erfüllen wollen. Aber je mehr, dass man reift im Glauben, desto aktiver liest man das Wort. Das ist plötzlich ganz anders. Wenn man das Wort aufschlägt und wo man auch immer liest, sofort spricht es zu einem. Und man kann links und rechts gehen und man kann den Kontext anschauen, parallel stellen. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und merkt, es ist unerschöpflich der Reichtum darin. Das ist das, was ich unter dem aktiven Bibellesen verstehe. Dann ist, um sich möglichst viel dem Wort Gottes auszusetzen, natürlich auch die Treue zur Gemeinde so wichtig, zur Verkündigung. Und das ist ja drum in der Gemeinde so wichtig, weil es da in der Gegenwart des Herrn passiert. Ich bin fest überzeugt, die heutigen Christen, die oft nur noch Konserven konsumieren an Wort Gottes, es ist nie dasselbe, wie in der verbindlichen Ortsgemeinde sich der Lehre der Verkündigung auszusetzen. Warum? Weil es in der Gegenwart des Herrn passiert. Warum kann ich das sagen? Weil er gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin auch ich mitten unter ihnen. Diese Verheißung gilt nicht vor der Konserve alleine zu Hause. Das ist nicht dasselbe. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir verstehen also, die richtigen Prioritäten zu setzen, auszuleben, muss aus dem Herzen kommen. Und aus dem richtigen Denken resultieren, aus dem biblischen Denken. Wenn nun jemand quasi mit Druck von außen zu den richtigen Prioritäten gedrängt wird in seinem Leben, das ist möglich. Man kann auf verschiedene Weise Druck aufsetzen, jemanden überzeugen mit menschlichen Mitteln, dass er die richtigen Prioritäten setzt. Und dann kann man diese Prioritäten vielleicht sogar eine gewisse Zeit lang ausleben. Das ist durchaus möglich. Aber früher oder später wird man zurückfallen. In die falschen, in die weltlichen, in die egoistisch-fleischlichen Prioritäten. Warum? Weil die richtigen Prioritäten, das richtige Denken nur aus dem Herzen kommen können. Dort ist der Ursprung, dort ist auch der Ursprung der Veränderung. Also unser Herz, unser Denken ist ganz, ganz wichtig in Bezug auf die richtigen Prioritäten. Gut, so viel zur Einleitung. Wir wollen dann das nächste Mal mit den nächsten Eckpfeiler, biblischen Eckpfeiler zum Setzen der richtigen Prioritäten weiterfahren. Und ich möchte heute noch weiterfahren mit dem Zeugnis in dieser Beziehung, in unserer Zweierschaft, in unserer Ehegeschichte von Ursula und mir. Ich habe das letzte Mal gesagt, wie deutlich mir das wieder bewusst geworden ist, wie viel ich in diesen zwei Themen, wichtige Prioritäten, Verantwortung mitnehmen, wie viel ich darin auch versagt habe in meinem Leben. Und auf der anderen Seite aber, wie viel Gnade der Herr Jesus trotzdem in diesen zwei Themen auch geschenkt hat in meinem Leben. Wie seine Treue, ich kann das mit Festigkeit bezeugen, seine Treue ist unzerbrüchlich. Seine Zusagen gelten, seine Verheißungen sind immer verlässlich. Das haben wir beide so oft erwähnt. Ich habe geschildert, wie wir aufgewachsen sind in diesen 70er, 80er Jahren, was dort für gewaltige Umwälzungen in der evangelikalen Welt vor sich gingen. Ich habe auch versucht darzustellen, wie ernst es mir, und ich kann da wirklich auch von Ursula sprechen, seit unserer Kindheit war mit dem Herrn Jesus, wie wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen wollten. Es war eine Selbstverständlichkeit, es gab nie eine andere Option. Ich sehnte mich danach, dem Herrn zu dienen und mein Leben mit ihm zu leben, was auch immer kommt. Und durch diese Umstände, durch diese Veränderungen im Umfeld, realisieren wir jetzt rückblickend, wie wir einfach in diese Dinge richtig hineingerissen wurden. Da war niemand, der uns warnte. Da war niemand, der eben die Doktrin hat gefehlt. Die klare biblische Lehre, die Warnung, der Schutzwall, der Wächter, der uns aufmerksam gemacht hätte und gezeigt hätte, wie das Christentum, der evangelikale Glaube, immer mehr abweicht vom wirklich biblischen Glauben. Wie dankbar bin ich, dass das Wort Gottes so einen wichtigen Stellenwert hatte in meiner Kindheit. Dass ich das lernen durfte, gerade in den Kinderlagen, dass die Bibel so wichtig ist für unser Leben. Es ist wie das Atmen, wie die Luft, die wir brauchen zum Atmen. Ich habe eigentlich sehr früh angefangen, mich auch zu engagieren in Diensten, in verschiedenen Aufgaben, an der Kanti, am Gymnasium, durfte ich dann das so richtig erleben, wie das ist, wenn man ganz handfest herausgefordert ist. aber eben durch all diese Dienste dann auch das Hineinschlitten sozusagen ungebremst in die Verführung. Mir war die christliche Musik sehr, sehr wichtig. Das war eines meiner höchsten Prioritäten innerhalb des Glaubens. Die christliche moderne Musik. Ich habe da Liedtexte übersetzt, damit die Leute das lesen können auf Deutsch und so weiter. Und in verschiedenen Feldern versucht, mich völlig überzeugt, dass das richtig ist, dass das dem Herrn gefällt. Wie dankbar wäre ich gewesen. Ja, jemand hätte mich darüber aufgeklärt, wie daneben das das ist. Und dann kam die ganze Sache mit der Charismatik, wo wir so richtig hineingezogen wurden, auch über, vor allem über, bei mir, über unsere, über meine Eltern. Und dieser Druck, die Geistestaufe erleben zu müssen, damit man dienstbarer wird für den Herrn, ausgerüstet mit der Kraft. Und dann geht alles viel leichter, wenn du dieses Erlebnis gemacht hast. Bis es dann tatsächlich so weit kam und ich in diesem Moment genau wusste, das ist nicht richtig. Das ist nicht biblisch. Das ist etwas Unkontrollierbares, etwas Bedrohliches, etwas emotional sehr Aufwühlendes. Im ersten Moment herrlich, übernatürlich, und im zweiten Moment merkt man, wow, da ist etwas Finsteres dahinter. Und ich habe mich schon in dem Moment, wo ich diese Initiation hatte, habe ich mich innerlich wieder davon abgewandt. Es brauchte noch Jahre nachher, um wirklich es zu durchschauen und davon loszukommen. Aber in dem Moment wusste ich, das stimmt etwas nicht. Ich habe ja dann dieses Austauschjahr gemacht während dem Gymnasium in Amerika, in den USA. Mit 17-jährig ging ich dahin. Und kurz bevor ich nach Amerika ging, begann dann auch Ursula, die IG unserer kleinen FEG-Gemeinde in Heimberg, zu besuchen. Nach meiner Rückkehr im Sommer 1980, ich war 18-jährig, war ich bald wieder völlig ausgebucht mit Terminen und Diensten. Und ich hatte nun noch die zwei strengen letzten Gymnasiumjahre vor mir mit Latein, das immer so viel Arbeit gab. Aber dann habe ich zusätzlich, ich weiß nicht warum, noch so viele Freifächer genommen. Im letzten Jahr auch noch Bibelgriechisch gewählt, trotz einer totalen zeitlichen Überlastung eigentlich. Ich dachte, falls ich dann vielleicht doch Theologie studieren würde, wäre das doch hilfreich. Ich ahnte damals nicht, wie dankbar ich ungefähr 25 Jahre später sein würde für diese Grundlage des Bibelgriechisch. Auch Spanisch hatte ich genommen, gedacht, ja, dann habe ich mehr Möglichkeiten für in die Mission und so weiter. Und daneben hatte ich eben die Leitung der Bibelgruppe am Gymnasium. Wir durften einen Raum renovieren oder ausschmücken im Luftschutzkeller. Da waren Leiterkurse von der VBG, schreckliche Organisation heute, die Vereinigten Bibelgruppen, Esoterik und Mystik bis zum geht nicht mehr. Es war damals noch etwas anders. Zeitweise war ich in einem evangelistischen Chor. Dann war da die IG mit der Themenbearbeitung. Wir hatten viele offene Abende, wo wir evangelistisch Menschen einluden. Wir hatten IG-Wochenende, die wir vorbereiteten. Evangelisationen, auch mit der Allianz in Thun, große Evangelisationen. Das war so richtig diese Zeit dort in den 80er Jahren. Dann die Gottesdienstgestaltungen. Zusammenarbeit mit vielen Christen aus vielen Gemeinden. Heute spricht man vom Networking. Das war genau das, sehr, sehr aktuell damals. Ich habe ein großes Netz an, ich habe so viele Leute dadurch kennengelernt in den vielen verschiedenen Gemeinden. Und überall setzte ich mich dafür ein, für das charismatische Gedankengut. Weil was mich beeindruckt hat bei diesen Leuten, das muss ich sagen, was mich beeindruckt hat, war ihre Ernsthaftigkeit und ihr Eifer. Das hat mich beeindruckt. Und dann war noch die Jungschar so ganz nebenbei mit Sommerlager und so weiter. Ich weiß noch, meine Wochen, die waren oft von Montag bis Sonntag völlig ausgebucht. Und inmitten von all dieser zunehmenden Verführung auch, in diesem christlichen Kuchen, wenn ich das so sagen darf, da wollte ich nur eines. Ich wollte den Willen Gottes tun. Ich wollte dem Herrn Jesus dienen und mein Leben für ihn leben. Und nun muss ich euch noch etwas weiteres bekennen. Mitten in dieser sehr ausgefüllten Zeit interessierte ich mich noch für etwas anderes. Was könnte das wohl gewesen sein? Für gläubige, heiratsfähige Mädchen. Das war ganz klar. Ich habe in dem charismatisch-pfingstlichen Umfeld, in dem ich mich eben zunehmend bewegte, gelernt, ganz konkrete Gebetsanliegen vor dem Herrn zu formulieren. Das haben wir immer wieder gehört und angewandt und gelernt. Ihn mit konkreten Erwartungen zu bitten und ihn auch mit Glauben zu ehren. Das war der große Höhepunkt der Glaubensbewegung dann mit Yonki Cho und so weiter, Südkorea. Also habe ich mir eine Liste gemacht, welche Eigenschaften meine zukünftige Frau haben sollte. Genau so wurden wir eben angeleitet. Und das ist ja überhaupt nicht grundsätzlich falsch, muss ich sagen. Das ist überhaupt nicht falsch. Zuoberst auf meiner Liste war, ihre oberste Priorität muss der Herr Jesus sein. Ihm zu dienen. Sie muss bereit sein, mit mir irgendwo auf dieser Welt hinzugehen. Und die zweite Priorität war, sie muss Kinder lieben. Das war meine zweite Priorität. Dann gab es noch einige weitere, die weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber da, diese zwei sind mir sehr bewusst. Im Verlaufe des Jahres 1981, da realisierte ich, dass ich mich in Ursula verliebt habe. Seit circa einem Jahr waren wir zusammen in der Gemeinde, in der IG, in der Jungschar-Leitung, in den Gebetsstunden. Ursula war da übrigens erst 16-jährig. Und etwas hat mich an ihr ganz besonders angesprochen. Ihre Natürlichkeit und ihre Freimütigkeit im Gebet. Wir sahen uns ja oft wöchentlich mehrmals. In der Gemeinde, in der IG, in der Jungschar. Und immer gab es Gebetsgemeinschaften. Und ich hörte sie oft beten. Mit großer Selbstverständlichkeit, mit Ernsthaftigkeit und mit Zuversicht und Fröhlichkeit. Ich habe diese Dinge wieder aufgefrischt. Wir haben ja kürzlich mein Büro unten in unserem Haus renoviert. Und da bin ich diesem Buch begegnet. Das ist unser Zweierschaftsbuch. Schlüssel ist längst verloren. Man kann es gut öffnen. Wenn jemand möchte, darf er gerne hineinschauen nachher. Es gibt da keine Geheimnisse drin, wo wir einfach, da gibt es noch ein paar Fotos von Ursa und mir, wo wir gegenseitig festgehalten haben, was uns wichtig ist. Und ja, ich habe einfach oft geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Ja. Ganz allgemein hat mich ihr natürliches und fröhliches, aber auch zurückhaltendes und sonniges Gemüt sehr angezogen. Und in der Folge habe ich viel gebetet: Herr, ebne du den Weg, wenn es dein Wille ist. Zeige doch, wie ich ihr meine Liebe zeigen kann. Ich empfing in diesem Netzwerk, das ich beschrieben habe, ich empfing diverse Interessenssignale von Mädchen aus diesem Umfeld, aber nicht das geringste von ihr. Und so fasste ich den Mut und schrieb ihr einen Brief zu ihrem 17. Geburtstag, das war am 9.12.81, wo ich mich dann zu erklären versuchte. Ich habe es dann auch meinen Eltern mitgeteilt, wobei ich bei meiner Mutter nicht gerade auf viel Begeisterung stieß, vor allem weil sie ja noch so jung sei. Das stimmt, ja. Von meinem Vater weiß ich, dass er sie sofort ins Herz geschlossen hat. Ursula und ich haben dann zusammen nach wenigen Wochen vereinbart, dass wir unsere Gefühle füreinander wieder ganz zurückstellen wollten, sicher für etwa ein halbes Jahr, dass wir die Zeit nutzen wollten, vor dem Herrn zu prüfen und seinen Willen für uns durch sein Wort zu erkennen. Ich habe das da gefunden, in diesem Buch auf Seite 9. Ich habe eingeschrieben, bis wir von Gott deutlich grünes Licht bekämen für eine echte Freundschaft. Ich muss betonen, wir waren in einem völlig neoevangelikalen Umfeld. Aber damit meinten wir auch damals von unserem Herzen her für eine Freundschaft vor Gott mit dem klaren einen Ziel der Ehe. Und tatsächlich kam das grüne Licht circa 6 Monate später, wo wir dann vor dem Herrn offiziell und in der bewussten Verantwortung vor ihm unsere Freundschaft begannen. Und man hat natürlich nicht von Courtship oder irgend so etwas gesprochen. Das war Mitte 1982. Und der Vers, mit dem unsere Beziehung begann, haben wir da groß eingeschrieben. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das war unser Vers. Und dieser Vers hat uns begleitet durch die folgenden fast 4 Jahre bis zu unserer Hochzeit. Für Ursula in der Ausbildung zur Kindergärtnerin, trachte zuerst nach Gottes Reich. Alles andere wird dir zufallen. Ich für meine Seite, ich musste mich sehr bald dann entscheiden für ein Studium. Ich war so unsicher lange Zeit hin und her gerissen, soll ich Biologie studieren? Biologie hat mich immer sehr interessiert. Oder soll ich doch Theologie studieren? Das war damals so in unter Gläubigen in der Kanti und so weiter. Man ging Theologie studieren. Dann ist man Pfarrer und dann kann man Einfluss nehmen und so weiter. Oder soll ich Medizin studieren? Ich war hin und her geworfen, aber im letzten Moment, kurz vor dem Ablauf der Anmeldefrist, da hatte ich eine große Gewissheit. Weil ich habe immer wieder gesagt, Herr, ich möchte dir dienen. Und da wusste ich, am naheliegendsten ist die Medizin. Und der Leitgedanke war, dass das eine Priorität wäre, auch in der Mission, dass sich da viele Möglichkeiten ergeben würden. Und für uns zusammen war dieser Vers so wichtig, Matthäus 6,33. Denn der Herr sollte auch in unserer Freundschaft die erste Stelle haben. Wir wollten uns üben im geistlichen Austausch, im gemeinsamen Gebet. Und auch als Schutz für Grenzüberschreitungen auf körperlichem Gebiet. Wir wollten aufeinander warten und 4 Jahre ist eine lange Zeit. Und das war nicht leicht. Wie gut, dass wir beide so ganz zeitlich ausgefüllt waren. Und über all dem stand Matthäus 6,33. Wir sahen unsere Beziehung gleichzeitig als, auch als Bündnisverpflichtung vor Gott, eben gemäß diesem Vers zu leben. Im Juni 84 haben wir uns dann verlobt und im April 86 geheiratet. Was war das für eine herrliche Zeit? Wir haben so viele unzählige kleinere und größere Gebetserhörungen erleben dürfen. Fürsorge Gottes, ich im Studium, wir hatten nichts und Gott hat so gesorgt für uns. Ich möchte da kurz etwas vorlesen aus dem Buch. Wir haben da auch immer wieder versucht, unsere Gedanken festzuhalten. Ich habe 1985 in Bezug auf unsere Ehe geschrieben, was ich mir unter Ehe vorstelle. Keine Geheimnisse voreinander haben. Den erlebten Tag miteinander austauschen, durchgehen. Dass ich lerne, mich auszudrücken. Nicht nur für mich nachzudenken, sondern in Worte zu fassen, wie es mir geht, was mich beschäftigt. Ein Prediger hat mir mal gesagt, also wenn du heiraten willst, dann musst du schon noch ein bisschen lernen zu reden. Nicht mehr, also mich mehr und mehr in die Situationen von Ursula hineinzuversetzen zu können, um ihr echtes Verständnis entgegenzubringen. Die Persönlichkeit und den Charakter des anderen zu achten und zu schätzen. Dem anderen aber auch helfen, herauszufinden, wo Gott verändern und befreien möchte. Die Haltung des Vergebens zu üben und zu praktizieren. Gottes Führung und Eingreifen auf gemeinsames Gebet im Alltag zu erleben. Ja, wenn ich so zurückblicke, kam nachher dann schon doch sehr bald eine traumatische Zeit. Ich war dann am Ende des Studiums mit Propädeutika und Prüfungen und so weiter. Es kam der Berufseinstieg 1989 als Assistenzarzt auf der Chirurgie in Thun, dann bald 1990 ans KSW in Winterthur auf die Chirurgie. Und von da hat sich mein Leben total verändert. Ich bin eingetaucht in eine Welt, aus der ich kaum je mehr aufgetaucht bin. Da weiß noch, das war eine Zeit, und gerade auf der Chirurgie am Kantonsspital in Winterthur, da hat man immer wieder so Blöcke gehabt, man hat 14 Nächte am Stück gearbeitet, 14 Stunden. Und dann einige wenige Tage frei gehabt und dann wieder normal gearbeitet, auch wieder 12 oder 14 Stunden. Das war einfach normal. Unsere Kinder, die großen Geschenke unseres Herrn, wurden geboren 1987, 89 und 90. Und ich war einfach versorgt und verlocht im Spital. Und ich habe innerlich immer gedacht, ich muss jetzt da durch. Ich muss, nur so komme ich zu der Ausbildung, da kann ich Chirurg werden, dass ich auch eben dann Möglichkeiten hätte, Gott besser zu dienen. Aber damit ging ich immer tiefer in diese Auswegslosigkeit. Wie oft ist Ursula dann alleine zur Gemeinde gegangen oder überhaupt noch schon nur das Problem, hier in Winterthur eine Gemeinde zu finden. Wie viele Versuche haben wir gemacht und schlussendlich sind wir dann in der GFU gelandet und Ursula ging sehr oft alleine zur Gemeinde, weil ich einfach Dienst hatte und versorgt war im Spital. Und so realisierte ich immer deutlicher diesen Zerriss zwischen Ehe, Familie und schier endlosem Anspruch des Berufes oder der Weiterbildung zum Chirurg. Ich weiß, wie mich das schwerstens belastet hat. Ich habe meine Kinder so geliebt und mich so gefreut, aber oft, wenn ich nach Hause kam, waren sie schon fast im Bett. Oder wenn ich Dienst hatte, diese Nachtdienste, habe ich sie fast überhaupt nicht gesehen. Also das war wirklich die ganze Wucht hat mich so voll getroffen. Und ich spürte immer mehr diesen Zerriss zwischen dem festen Entschluss, dem Herrn zu dienen, und dem Zugzwang in der chirurgischen Ausbildung. Und mehr realisierte ich, wie schief meine Prioritäten hingen. Wie oft hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich Matthäus 6,33 begegnet bin. Trachte zuallererst vor allem anderen nach dem Reich Gottes. Und dann kam auch noch die Erschöpfungsdepression von Ursula dazu. Das war dann das allerschwerste Gewicht auf meiner Seele in dieser Situation. Und wir suchten verzweifelt geistliche Hilfe und kannten doch nur dieses zwielichtige Gewässer der charismatischen Kreise. Wenn ich denke, wie wir da bebetet wurden und uns geraten wurden von all diesen Leitern und Lilo Keller und puh, es graut mir, wenn ich heute daran denke. Und Bilder und Eindrücke, die unser Inneres irgendwie aufpeppen sollten. Schrecklich. Aber nüchterne biblische Lehre war totale Mangelware. Es hat mich so richtig bewusst gemacht, die richtigen Prioritäten zu setzen, ist das eine. Aber die richtige Lehre zu haben, eben das veränderte Denken, das zum biblischen Denken führt, das ist das andere. Das braucht es genauso. Wenn man die falsche Lehre hat, kommt man nicht ans Ziel. Und meine Berufung in die Mission war für mich innerlich in weiter Ferne. Trotzdem, wir hatten ja eben viele Kontakte, und wir nutzten auch jede Gelegenheit für Kurzeinsätze mit unseren Kindern, vor allem mit King's Kids. Das ist ein Bereich der von Jugend mit einer Mission, wo man mit Kinderteams in die Länder ging und evangelisierte mit Liedern, mit Tänzen, mit allem Möglichen. Da waren wir in Spanien, in Rumänien, zuletzt dann auch noch in China auf so einem Einsatz. In Rumänien, das war wirklich ein wesentlicher Höhepunkt für uns. Da haben wir einige Kinderheime damals so Ende 90er Jahre besucht. Und das war so ein Augenöffner, aber auch ein Schock einfach. Wir waren Kinderheim, da wurden ja die Kinder einfach abgegeben. Und da lagen Kinder in ihren Betten, wenige Monate bis 2, 3, 4 Jahre. Sie hatten nicht einmal einen Namen. Und sie sind einem zugeflogen. Niemand, der sich wirklich um sie kümmerte. Sie haben einfach vegetiert. Das hat uns so schwer beeindruckt. Und da kam natürlich auch der Wunsch auf, für ein Kind zu adoptieren. Beruflich kam dann der Entschluss von meiner Seite, dass ich merkte, ich muss mich spezialisieren. Die Allgemeinchirurgie von den Diensten her, das ist unmöglich, das wird mich bis ans Lebenende, das wird mich umbringen. Und so wusste ich, ich muss ein kleines Spezialgebiet wählen, habe dann noch eben mit der Ausbildung zur Urologie begonnen, am Unispital, dann bald zurück wieder nach Winterthur. Da hatte ich bald die Verantwortung als leitender Arzt auf der Urologie. Und dann wurde alles noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Ich hatte eine Situation, wo der eigentliche Chef, der war praktisch nie da. Und die ganze Verantwortung lastete auf mir. Und wenn ich mich da zurückerinnere, die manchmal 6, 8, 10-stündige Operationen, Lymphknotenausräumungen bei jungen Männern mit Hodenkrebs, hochverantwortliche, gefährliche Eingriffe. Ich war einfach alleine. Der Chef war nicht da. Und was habe ich da gebetet innerlich? Und Gott hat Gnade gegeben. Aber es war eine überaus schwere Last für mich. Und dann kam auch wieder diese depressive Erkrankung bei Ursula Anfang der 2000er Jahre. Und das führte zu einem massiven inneren Zerbruch bei mir. Ich war wirklich am Ende. Und ich habe auch von da an, 2003, zunehmend erkannt, die geistlichen Zusammenhänge, die geistlichen Ursachen. Mir schwante langsam, wie wir uns haben verführen lassen. Wie wir uns dadurch auch selber betrogen haben in Bezug auf die richtigen Prioritäten. 2005 kam dann der Totalausstieg aus jedem geistlichen Umfeld. Wir waren damals für kurze Zeit in der Krishona-Gemeinde in Frauenfeld noch gewesen und dann sind wir weg von der Gemeinde. Wir waren in vielen übergemeindlichen Werken engagiert. Ich dachte immer, vielleicht ist die Zukunft dort, irgend in der Schleife, die hätten mich sofort genommen. Oder irgend in anderen charismatischen Werken. Und dann sind wir total von all dem ausgestiegen. Ich habe zu Hause jede freie Minute genutzt, um Bibel zu lesen. Ich habe geforscht und geforscht, Tag und Nacht, wortwörtlich. Woher kommen wir? Wo steckten wir drin? Was sagt das Wort Gottes? Und ich habe zunehmend erkannt, dass ich laufe ins geistliche Verderben, wenn wir so weitermachen. Und auch vom beruflichen her, wenn ich nicht die Karriereleiter verlasse und absteige. Ich konnte dann eine Pensumsreduktion beantragen, irgendwie einen Tag zwischendurch und so weiter. Aber der wirkliche Abstieg kam dann eigentlich erst 2009 mit dem Einstieg in der Praxis. Das war ein Schnitt, weil damit habe ich die ganze große Chirurgie habe ich zurückgelassen. Das, was ich eigentlich sehr gerne gemacht habe. Aber ich wusste, das lasse ich alles zurück. Ich werde nicht mehr die großen urologischen Operationen durchführen. Von der Praxis aus ist nicht möglich. Und doch war ich so dankbar und entlastet, dass diese Möglichkeit sich ergab. Dass ich dort auch von Anfang an ein reduziertes Pensum haben konnte. Das ging ja parallel dann mit dem Ruf des Herrn zur Ortsgemeinde und zum Dienst an der Basis. Und nicht auf Konferenzen und Vorträgen oder als großer Missionar. Nein, zum Dienst an der Basis. In all diesen schwierigen Jahren, wo ich in Bezug auf die richtigen Prioritäten so viel versagt habe, hat der Herr doch Gnade gegeben, dass ich meiner Familie geistlich gesehen vorausgehen durfte. Und dabei hat sich meine liebe Ursula ganz auf meine Führung verlassen. Das habe ich immer wieder sehr dankbar wahrgenommen. Wie dankbar bin ich, dass sie trotz vielen Gelegenheiten geistlich nicht vorausgeprescht ist. Sie hätte ja sagen können, wenn er schon keine Zeit hat, dann schaue ich für mich selber und entwickle mich weiter. Wir interessierten uns sehr für ein großes Engagement in übergemeindlichen, charismatischen Werken, wobei ich immer wieder im letzten Moment eine Blockade merkte. Irgendwie war plötzlich die Türe zu. Und Ursula ist mir nie darin vorausgeeilt. Und heute weiß ich, wenn ich da weitergegangen wäre, hätte ich mir, ihr und den Kindern großen Schaden zugefügt. Ein Schlüsselerlebnis zum Beispiel war für uns auch dieser China-Einsatz 2005 mit einem King's Kids-Team, mit unserem besten Freunde aus der Jugend, der Leiter der King's Kids weltweit war er mittlerweile, mit ihm, seine Familie, mit einem Team sind wir da nach China gegangen, mit Jugendlichen, mit völlig weltlicher Aufmachung. Rückblickend schämen wir uns dafür, mit großen verstärken Blasten mit Pop- und Rockmusik, wo wir irgendwelches Theater aufgeführt haben. Und da war plötzlich ein Anlass, wo ich gebeten wurde, mitzukommen über eine Beziehung in eine Untergrundgemeinde in Schinning. Schinning ist eine Millionenstadt. Und ich habe dort eine Kurzpredigt gehalten, da war auf Englisch natürlich, da waren vor allem einige ältere Frauen, ein einziger Mann war dort. Es waren praktisch nur Frauen. Und ich habe gesprochen, ich weiß heute noch nicht warum, über den Weg des Zerbruchs, über den Weg unten durch, über den Weg, das Kreuz zu tragen. Ich habe etwas anderes vorbereitet, aber anhand von Philipper 2 habe ich plötzlich darüber geredet. Und mein Teamkollege Peter Stolz, der hat nur noch große Augen gemacht und gesagt, hey, das war so gut, das habe ich noch nie so gehört. Aber das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Dieser Gegensatz, diese weltförmige, rockige Christentum, was wollten wir den Menschen dort? Und wir haben uns immer besser gefühlt, natürlich. Wir bringen euch jetzt, wir sagen euch jetzt, wie cool dass das Christsein ist. Schrecklich, wir schämen uns nur noch heute dafür. Aber der Gedanke war natürlich, wir verändern die Welt, wir müssen das Reich Gottes bauen und so weiter. Wie dankbar bin ich, dass Ursula auf mich gewartet hat, auf diesen Moment und mir dann sofort gefolgt ist in der Buße, in die neue Richtung. Wie erschütternd auch die Erkenntnis, dass ich als Haupt der Familie die volle Verantwortung trage für falsche Wege, für verlorene Zeit, aber auch dafür, Buße zu tun, entschlossen zu handeln. Dass ich auch die volle Verantwortung habe für die Zeit, wo wir uns als Familie in der Verführung aufgehalten haben. Für die Zeit, wo so auch unsere Kinder falsch geprägt wurden. Aber welche unverdiente Gnade, dass der Herr noch Raum zur Erkenntnis und zur Buße gegeben hat. Ja, wie treu ist unser Herr. Es ist wirklich so, seine Treue ist unverbrüchlich. Und alle seine Worte in der Bibel sind wahr. Und auch all die Worte, die in unserer Ehe immer wieder wichtig wurden, sie haben sich erfüllt und bestätigt. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Wie sehr haben wir das erlebt? Gut, also wie gesagt, wenn ihr da hineinschauen wollt, dürft ihr das gerne tun. Wir haben eben bis zur Hochzeit, hat einmal Ursula, einmal ich, in verschiedenen Farben eingeschrieben. Und dann muss ich sagen, hat eigentlich nur noch Ursula stichwortartig da gewisse wichtige Dinge eingeschrieben. Ein ganz ein wichtiger Punkt war für uns auch der Umzug nach Islikon dann 1994. Ich bin so dankbar auch, dass Ursula da dann wirklich eine Heimat finden durfte, auch mit den Kindern ein Netz aufbauen durfte. Sehr bald da nach 1994 lesen wir da auch von einer Irene Bürgin und ihren Kindern. Ich bin einfach dankbar, dass Irene schon so lange Zeit so ein Segen ist in unserem Leben. Ja, ich möchte noch beten. Treuer Herr Jesus, lieber Heiland, ich danke dir, dass du bist, der du bist. Ich kann nur dir danken für deine Treue, für deine Gnade, für deine Liebe, Herr. Dass du so gnädig warst in unserem Leben, dass du so, ja, vergebend warst, so langmütig und geduldig. Dass du immer wieder gezogen hast, dass du auch den Raum gegeben hast zur Umkehr und zum Wachsen in der Erkenntnis, zum Wachsen in deinem Wort, Herr. Und dass wir einfach das bezeugen dürfen. Ja, der Herr ist überaus treu. Und so, Herr Jesus, möchten wir dich von Herzen bitten für uns alle, dass wir unsere Leben vor dir ausbreiten dürfen, sie durchleuchten lassen von deinem heiligen Licht, dass du uns zeigen kannst, wo du uns weiterführen möchtest, verändern möchtest, dass wir es zulassen, dass wir auch diesen Weg des Zerbruchs bereit sind zu gehen, unser Kreuz zu tragen täglich und dir nachzufolgen zu diesem herrlichen himmlischen Ziel. Herr, stärke du ein jedes, auch in den kommenden Tagen. Hilf du, Herr, auf dich zu schauen, was auch immer uns belastet. Und ja, dir immer wieder auch unsere Liebe auszudrücken. Herr, wir wollen dir näher kommen. Wir wollen dich mehr lieben, Herr. Wir wollen dir dienen von ganzem Herzen. Nicht aus einem Verpflichtungsgefühl oder aus Prinzip, sondern aus Liebe zu dir, du treuer Herr und Hirte. Amen.